Ich habe das Thema genannt, Missbrauch um Vergebung. Ja, anders ist es genannt in unserem Prospekt, in unserem Flyer. Aber das war wahrscheinlich ein Missverständnis. Es geht hier nicht ganz allgemein um das Thema Missbrauch. Das ist ja klar, dass man so ein komplexes Thema nicht in einer Dreiviertelstunde vielleicht behandeln kann. Da gibt es so viele Aspekte, was das betrifft, oder die kann ich hier überhaupt nicht ansprechen. Also deswegen wollte ich mich ja begrenzen und beschränken auf die Frage der Vergebung. Vergebung ist natürlich ein zentraler, ein wesentlicher Bestandteil auch der Hilfestellung für Betroffenen von sexuellem Missbrauch. Aber die Frage ist, wie kann man damit seelsorgerlich richtig umgehen? Und darauf möchte ich mich eigentlich in erster Linie begrenzen und zeigen, was muss denn da bei einem Betroffenen überhaupt passieren, erst damit es überhaupt möglich wird, zu vergeben. Da sind nicht wenige Christen, die hier einfach so ein schnelles Rezept zur Hand haben. Heißt es dann einfach, die Betroffene soll dem Täter einfach vergeben und dann ist alles gut. Ja. So einfach ist das eben doch nicht. Und damit wird man auch der betroffenen Person in keiner Weise gerecht. Man übersieht dabei einfach auch, dass ein Missbrauch einen tiefgreifenden Schaden hinterlässt, dem man mit solchen Pauschallösungen in keiner Weise gerecht werden kann. Ich möchte in diesem Vortrag einige wichtige Schritte aufzeigen, die der oder die Ratsuchende gehen müsste, damit Heilung geschehen kann. Dabei spreche ich hier jetzt der Einfachheit halber von einer weiblichen Ratsuchenden, zumal ja weibliche sowieso stärker betroffen sind als Männer. Das ist zwar zunehmend so der Fall, dass auch Jungs und junge Männer betroffen sind, aber immer noch ist es doch das Gros, sind es die Frauen, die betroffen sind. Bei einem Menschen, der zutiefst verletzt worden ist, dessen Wunden nicht verheilt sind, immer noch Schmerzen, da können wir nicht mit der Beziehung zu dem Täter, zu dem Menschen, der sich an einen schuldig gemacht hat, beginnen. Vorrangig ist zunächst einmal die Beziehung zu Gott. Erst müssen die Dinge, die seine Gottesbeziehung belasten, ausgeräumt werden. Das heißt, er muss sich mit Gott versöhnen. Das wird natürlich ein Prozess sein, das ist schon klar, das wird schon über längere Zeit oft dauern, und ist nicht. Aber dennoch, wir fangen erst einmal mit Gott an. Wir müssen erst einmal den Blick wegwenden von sich selbst, von der Situation, von dem Geschehen auf Gott hin. Das ist grundsätzlich wichtig. Und ich möchte einige Schritte aufzeigen zur seelischen Gesundung. Mindestens 6 Schritte muss die Ratsuchende gehen. Ich nenne sie Vertrauen fassen, sich der Vergangenheit stellen, die Vergangenheit annehmen, Vergebung praktizieren, Prozesse der Nachreifung in Gang setzen und weitergehen. Und alle 6 haben es zentral mit dem Kreuz zu tun. Am Kreuz bzw. an der Hingabe vorbei gibt es keine echte Heilung. Denn Heilung ist hier, wie überall in der Seelsorge, letztlich Frucht der Heiligung. Die Gesundung am inneren Menschen muss immer vorausgehen und kann dann die Gesundung auch im Äußeren mit sich bringen. Das Ziel aller Seelsorge muss ja sein, im Sinne von Kolosser 1,28, den Menschen vollkommen in Christus darzustellen. So hat es Paulus formuliert. Vollkommen in Christus darzustellen. Nicht vollkommen im Sinne von perfekt, sondern völlig, vollständig in Christus darzustellen. Okay, der erste Schritt heißt Vertrauen fassen. Ein Mensch, der womöglich als Kleinkind missbraucht wurde, oft von einer Vertrauensperson, dessen Vertrauensfähigkeit ist in der Regel massiv beeinträchtigt. Am schlimmsten ist es natürlich dann, wenn diese Person der eigene Vater war. Das betrifft vor allem eben das Vertrauen in Menschen, aber auch das Vertrauen in Gott. Als Christ mag man sich über diese Tatsache hinwegtäuschen, mag vielleicht ein beeindruckendes verbales Zeugnis oder Bekenntnis abgeben, aber wie es um den Glauben, sprich das Vertrauen, dann tatsächlich steht, das wird sich immer erst in bestimmten konkreten Situationen erweisen. Es geht ja hier um den Glauben, der das berühmte Dennoch spricht. Wider allen Schein und alle menschliche Vernunft glaube ich, dass Gott es gut gemeint und immer gut gemeint hat mit mir. Ist nicht einfach, schon klar, ich weiß das, ich weiß, wovon ich spreche. Aber das daran geht kein Weg vorbei, auf Dauer gesehen. Das geht nicht von jetzt auf nachher, das ist schon klar. Damit möchte ich auch nicht sagen, dass wir, um glauben zu können, den Verstand an der Garderobe abgeben müssen. Darum geht es nicht. Vielmehr geht es darum, dass wir unseren Verstand unter Gottes Herrschaft stellen. Glaube fängt nicht da an, wo unser Verstand am Ende ist, sondern da, wo unser Widerstand gegen Gott am Ende ist. Natürlich ist es nicht Gottes Wille, dass ein kleines Mädchen sexuell missbraucht wird, oder? Und doch muss man einfach zur Erkenntnis nehmen, dass Gott es zugelassen hat. Gott hat Macht darüber, er ist allmächtig. Er kann im Einzelfall, wird er das auch tun, auf werden wir es auch gar nicht wissen und bemerken, kann er gewisse Dinge verhindern, keine Frage, aber er tut es nicht immer. Und er muss das Böse gewähren lassen. Da fällt mir gerade ein Wort ein. Gibt es etwa Böses in der Stadt und der Herr hat es nicht gewirkt? Haben wir schon mal gelesen in Amos? Das ist ganz schön provokativ, das Wort, oder? Und der Herr hat es nicht gewirkt. Nein, nicht, dass er das Böse tut, ist schon klar. Aber in dem Sinne gewirkt, dass er doch Macht darüber hatte und er hätte es verhindern können. Er hat es zugelassen und solange, bis eben die Zeit da ist und das Gericht kommen wird über alles Böse und alle Bösen, solange wird er das Böse in den Dienst nehmen. Er nimmt es oft in den Dienst, um seinen Plan durchzuführen und Gutes auch zu wirken. Was war denn Gutes dran, dass Christus ans Kreuz gebracht wurde? Nicht, das war eine böse, äußerst böse Tat. Einen gerechten, vollkommen gerechten Menschen, der nichts Böses getan hat, auf diese üble Weise umzubringen. Und doch genau diese Tat hat Gott gewirkt, um Gutes zu wirken, nicht? Und hat sie in Dienst genommen. Satan ist der Kettenhund Gottes, hat Luther mal gesagt. Der Kettenhund Gottes. Und Gott hält die Kette in der Hand und er bestimmt darüber, wie viel Spielraum Satan haben kann oder auch nicht. Okay, das ist ein Thema, das natürlich hier nicht behandelt werden kann, umfassend. Und es ist schon auch klar, dass wir nicht alles erklären können und für alle Fragen Antworten haben. Das müssen wir auch akzeptieren. Die kausale Frage, jedenfalls die Frage, warum, führt nie weiter. Sie bewirkt immer nur, dass wir uns im Kreis drehen. Die finale Frage, wozu, ist schon sinnvoller. Paulus hat so gefragt in Bezug auf den Pfahl im Fleisch, hat er Gott gefragt, wozu das sein soll. Und er hat eine Antwort bekommen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. 2. Korinther 12, 9 nicht. Aber auf diese Frage bekommen wir nicht immer Antwort. Oft auch eben nicht. Ich habe auch oft gefragt, warum muss es sein, dass ich seit 44 Jahren überhaupt nie schmerzfrei war? Habe ich auch schon gefragt. Ich habe keine Antwort bekommen. Aber das ändert nichts daran, dass Gott gut ist und keine Fehler macht. Keine Fehler macht. Das ist entscheidend wichtig, daran festzuhalten, auch wenn man keine Antwort bekommt. Ich kann es mir gut vorstellen und ich kann es auch wirklich gut verstehen, wenn ein Mensch, der in seiner Kindheit missbraucht wurde, die Frage stellt, wo war Gott, als ich als kleines Kind meinem Onkel ausgeliefert war, als er auf meiner Seele herumtrampelte. Wie gesagt, mit unserem Verstand lässt sich die Frage nach dem Sinn eines solchen Geschehens nicht beantworten. Darum geht es also auch nicht. Es geht nicht darum, dass wir Gott verstehen, es geht darum, dass wir ihm vertrauen. Das ist in diesem Fall nur möglich, wenn wir bereit sind, uns unter Gott zu beugen. Ich muss aufhören zu denken, ich muss nicht aufhören zu denken, ich muss aber aufhören, mit Gott so umzugehen, als ob sein Handeln für mich nur dann akzeptabel sein kann, wenn ich es verstehe. Seine Gedanken und seine Wege sind höher als meine. Die 400 Gramm grauer Masse unter meiner Schädeldecke können das Handeln Gottes niemals verstehen. Das ist schon klar. Der zweite Schritt hier, sich der Vergangenheit stellen. Wir müssen unsere Vergangenheit sehen lernen, so wie sie tatsächlich war. Nichts beschönigen, nichts verharmlosen, nichts glorifizieren, auch nichts dramatisieren. Übrigens, Sie bekommen einen Handout hier noch, sollte ich vielleicht auch sagen, müssen gar nicht viel mitschreiben, da haben Sie das Wesentliche drauf. Das war nämlich alles in Ethos schon mal herausgekommen und ich habe das kopiert. Können Sie also dann nachher mitnehmen. Ja, nehmen wir ein Beispiel, da waren zwei junge Frauen, der Vater war Alkoholiker, tyrannisierte die ganze Familie, missbrauchte die beiden Töchter. Musste natürlich vor allem verborgen bleiben, nicht? Er hat sie ja auch massiv unter Druck gesetzt diesbezüglich, dass sie da nicht rauslassen. Die jüngere der beiden, die sich später bekehrte, mied Gespräche über das Elternhaus, sie schämte sich dafür. Sie brauchte nach ihrem Weggang aus dem Elternhaus Jahre, bis sie überhaupt über ihren Vater reden konnte und bis sie schließlich auch ihre tiefen Hassgefühle ihrem Vater gegenüber überwinden konnte. Sie sieht sich heute noch an einem Waldrand sitzen, wo sie zum ersten Mal in ihr Tagebuch schrieb, ich hasse meinen Vater. Als Familienangehöriger lernt man in solchen Situationen zuzudecken, ja nichts nach außen dringen zu lassen. Aber jetzt geht es eben darum, das Gegenteil zu tun, aufzudecken, die Gefühle zuzulassen, die im Erinnern hochkommen, so schmerzlich sie auch sein mögen. Vergangenheit sehen lernen, wie sie war, kann auch so aussehen. Man muss sie vielleicht miterleben, dass die Mutter ständig einen Freund hatte. Diese Tat bestand, musste von der ganzen Familie, den Vater eingeschlossen, einfach akzeptiert werden, weil die Alternative einfach noch schlimmer gewesen wäre. Die Gefühle, die aber dabei auftauchen, sind Verachtung, Wut der Mutter gegenüber. Und die werden einfach nicht akzeptiert. Die werden verdrängt, die werden weggeschoben. Wir neigen einfach dazu, unsere spontanen Reaktionen zu verharmlosen. Also das Grundproblem haben wir nicht nur bei sexuellem Missbrauch oder überhaupt bei Missbrauch, sondern überall da, wo wir einfach unerträglichen Situationen, unerträglichem Handeln anderer ausgesetzt sind. Man möchte den Eltern natürlich nichts Schlechtes unterschieben. Man möchte zumindest immer noch die Hoffnung und Sehnsucht nach einem heilen Zuhause in sich haben. Das ist ein Traum, der unter keinen Umständen angetastet werden darf. Zum anderen aber auch, wenn man sich vor dem Schmerz schützen möchte, der unweigerlich ausgelöst wird, wenn man den Realitäten ins Auge sieht, wie sie tatsächlich waren. Vergangenheit sehen lernen, wie sie war, heißt eben, sich mit ihr auseinanderzusetzen und auch Gefühle zuzulassen, die man früher wegdrücken musste. Und das ist nicht leicht. Das ist ein schwieriger und ein schmerzlicher Prozess. Es kann nicht darum gehen, in diesen Gefühlen stecken zu bleiben und schon gar nicht darum, den Hass zu schüren. Das ist, muss man auch sagen. So wie es manchmal teils in Psychotherapien geschieht, ist das nicht immer das Richtige. Nicht? Da wird da zu sehr und zu lange auch in diesen vergangenen Dingen herumgewühlt. Man kann sie nicht übergehen, aber man muss dann wirklich so bald wie möglich davon wegkommen, weitergehen. In manchen christlichen Kreisen ist man aber leider zu schnell dabei, wieder den idealen harmonischen Zustand erreichen zu wollen. Da wird einfach nicht genügend Zeit gelassen für den notwendigen Prozess der Neubewertung der eigenen Vergangenheit. Der nächste Punkt hier wäre die Vergangenheit annehmen. Also erst muss man sich mit ihr auseinandersetzen, sie zulassen, überhaupt darüber nachdenken und jetzt geht es ums Annehmen. Die Bibel spricht ganz realistisch von schweren Erfahrungen in der Vergangenheit. Zum Beispiel haben wir hier ein Wort aus Psalm 129. Heißt es, oft haben sie mich bedrängt von meiner Jugend an, dennoch haben sie mich nicht überwältigt. Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt, haben langgezogen ihre Furchen. Nicht? Da wird das sehr bildhaft beschrieben, eigentlich was geschieht. Dass da Menschen sich schuldig machen an einem anderen hilflosen, ausgelieferten Menschen und ihm massive Schmerzen zufügen. Wenn man den Rücken pflügt, dann geht das nicht ohne Schmerz ab. Nicht, das ist schon ein sehr sprechendes Bild. Akzeptieren, das entlastet. Das heißt noch nicht mit allem einverstanden sein. Ne? Akzeptieren heißt nicht mit allem einverstanden sein, alles Negative positiv zu finden, sondern es heißt, die Realität ungeschminkt so anzunehmen, wie sie ist. Es gibt keine sinnvolle Alternative dazu. Vergangenheit sehen, akzeptieren heißt einfach zu einer Lebensbejahung wieder zu finden. Das kann auch bedeuten, dem Unwillen und der Unzufriedenheit über manche Lebensumstände den Abschied zu geben. Aber das geht nicht immer so ganz einfach. Ich denke, in jedem Leben gibt es Dinge, die man sich anders gewünscht hätte, oder? Auch als Christen sehen wir nicht immer das Gute, das Gott daraus machen möchte. Aber es ist eben doch wichtig, dass die Seele ihren Frieden findet, dass man nicht ständig im Aufbegehren bleibt, dass wir im Innersten Gewissheit gefunden haben, dass es Gottes Weg war mit unserem Leben. Auch wenn wir es nicht immer erklären können. Der vierte Schritt, Vergebung praktizieren. Menschen, an denen sich andere schwer versündigt haben und die dabei eine schwerwiegende seelische Verletzung, zum Beispiel durch sexuellen Missbrauch, erfahren haben, sind oft in ihrem späteren Leben psychisch schwer beeinträchtigt. Sie haben gegen den Täter oder die Täter, das Elternteil, das keine Hilfe angeboten hat, ja, sehr oft auch, nicht zuletzt auch gegen Gott einen massiven Groll, ja sogar Hass in ihrem Herzen. In Bezug auf das Geschehen sind sie Opfer geworden. In Bezug aber auf den Groll und die Bitterkeit, die sie heute hegen, da sind sie Täter. Das muss man auch ganz klar sehen. So viel Verständnis man haben kann, aber es ist so. Das, was heute ist, dafür bin ich auch verantwortlich. Wie immer beeinträchtigt ich sein mag. Und da sind sie jetzt herausgefordert, auch etwas zu tun. Zum Beispiel eben in diesem Fall den Übeltätern zu vergeben. Vergebung ist aber noch nicht etwas, was man einfach so tun kann, wenn man dazu aufgefordert wird. Als Seelsorger müssen wir da aufpassen, weil sonst die Gefahr besteht, dass sich die Ratsuchende, die auf unsere Aufforderung hin zwar Vergebung ausspricht, dass sie da innerlich eben doch nicht frei wird. Ja. Dass einfach die innere Situation noch nicht da ist, die Reife noch nicht da ist für die Vergebung und man das einfach dann sagt, wenn man es ja eigentlich auch will, aber es dann nicht wirklich zu einer echten Vergebung kommt und die Enttäuschung wird natürlich unvermeidlich sein. Vergebung wird eben nur da möglich sein, wo man bereit ist, das Kreuz auf sich zu nehmen. Das bedeutet, zum Beispiel auf Vergeltung verzichten. Auch wenn das Opfer den Täter wohl nur selten zur Rechenschaft ziehen wird, und es ist auch nicht unbedingt die Aufgabe des Opfers, das ist die Aufgabe der staatlichen Organe. Natürlich muss er auch in Bezug auf, das ist ja ein Verbrechen, muss das auch gesühnt werden. Das ist klar. Aber das ist nicht die Aufgabe des Opfers. Ja. Das Opfer wird sich eben immer wieder auch Gedanken der Rache und Vergeltung hingeben und daraus auch eine gewisse Befriedigung beziehen. Solche Gedanken loszulassen bedeutet einen erheblichen Verzicht, darf man nicht unterschätzen und wird auch nicht ohne ein Sterben möglich sein. Nun ist es hilfreich zu wissen, die Ratsuchende braucht nicht Vergeltung zu üben. Sie soll und kann das Gott überlassen, dessen Gericht im Unterschied zu unserem absolut gerecht ist. Gerechtigkeit ist ein wesentlicher Teil seines Wesens. Denn gerecht ist der Herr, gerechte Taten liebt er, aufrichtige schauen sein Angesicht, Psalm 11, Vers 7. An anderer Stelle wird deutlich, dass Übeltäter, sofern sie sich nicht bekehren, auch nicht unbestraft bleiben. Wenn nicht in diesem Leben, dann auf jeden Fall in der Ewigkeit. Das lesen wir sehr deutlich in Korinther 6, in Versen 9 bis 10, wo Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher, noch Lustknaben noch Knabenschänder, noch Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Nicht von denen hier gesprochen ist, sind nicht Christen, okay? Und keine wiedergeborenen Christen sind. Das ist schon klar. Das wird manchmal auch missbraucht, um Druck auszuüben, aber das ist nicht in Ordnung. Das sind nicht wiedergeborene Christen. Aber es können auch wiedergeborene Christen Täter sein. Das passiert gar nicht so selten, auch in unseren Kreisen. Da sollten wir uns gar nichts vormachen. Ich bin oft genug damit konfrontiert worden, weil ich angefragt wurde, hier und da zu helfen in einer Gemeinde. Das zweite dazu, das Recht auf Unversehrtheit loslassen. Die meisten Christen haben Mühe mit dem Vergeben aus schlicht dem einen Grund, weil sie an ihrem Recht auf Unversehrtheit festhalten. Nun, das ist aber wenig sinnvoll, denn Unversehrtheit werden sie nicht wieder erlangen. Eine Restitutio ad integrum, wie man sagt in der Medizinsprache auch, eine Wiederherstellung des heilen Zustandes vor der Tat, ist unmöglich. Ein Motorradfahrer, der nach einem Unfall vielleicht ein Bein amputiert werden muss, der wird das Bein nicht wieder zurückbekommen. Es wird auch nicht nachwachsen. Dann macht es wenig Sinn, nicht, wenn er vor der neuen Situation die Augen verschließt und von Gott sein amputiertes Bein zurückfordert. Genauso wenig wird diejenige, die Opfer eines Missbrauchs wurde, zu dem Zustand der Unversehrtheit vor diesem schrecklichen Geschehen zurückkehren können. Das wird nicht möglich sein. Vergebung wird aber erst dann möglich sein, wenn sie bereit ist, dieses Recht aufzugeben, abzugeben. Und wir merken, dass auch hier wieder das Kreuz wirksam werden muss. Selbstverleugnung ist hier angesagt. Loslassen, Hingabe. Und dann das dritte hier, sich zur Vergebung entscheiden. Vergebung ist eine Entscheidung, die uns etwas kostet und die wir auf der Grundlage der Tatsache treffen können, dass wir wissen, dass uns vergeben ist. Ich definiere das so, Vergebung ist ein Versprechen auf Sühne oder Vergeltung zu verzichten. Wenn jemand sagt, ich vergebe dir, verspricht er im Grunde genommen dreierlei. Erstens, ich werde die Sache dir gegenüber nie mehr erwähnen. Zweitens, ich werde die Sache gegenüber anderen nie mehr erwähnen. Und drittens, ich werde die Sache vor mir selbst nie mehr aufrollen. Das heißt, nicht mehr mich gedanklich damit beschäftigen, die Sache nicht mehr zum Anlass von Selbstmitleid und Groll machen. Das ist ein Versprechen, das man nie abgibt. Das auch dann von eingefordert werden kann. Wer auf seine Gefühle schaut, der wird vielleicht sagen, ich kann nicht vergeben. Auf die Gefühle bezogen mag das stimmen. Aber Gott hat uns nicht befohlen, uns bessere Gefühle gegenüber dem Menschen zu schaffen, der uns Böses angetan hat. Das ist nicht gemeint. Nicht? Gott weiß sehr wohl, dass wir über unsere Gefühle keine Macht haben. Nein, er hat uns befohlen zu vergeben. Und er hat es deswegen getan, weil er weiß, dass wir das können. Er kann das fordern, weil es möglich ist. Da kann niemand sagen, ich kann nicht vergeben. Das mag vielleicht man so empfinden, aber es ist nicht wirklich wahr. Sonst müssten wir sagen, Gott hat uns etwas abgefordert, was wir gar nicht können. Das macht er nicht, okay? Aber wie gesagt, wir können nicht, weil im tiefsten Herzensgrund wir einfach noch nicht bereit sind, noch nicht wollen, weil wir nicht bereit sind, den Preis zu bezahlen. Und es kostet einen Preis. Das ist eben so. Das ist eigentlich das Problem. Und wenn wir dazu bereit sind, dann werden wir erfahren, dass wir vergeben können. Und er hat das gute Recht, von uns das zu fordern, dass wir vergeben, weil er uns vergeben hat. Nicht wir messen ja dauernd mit zweierlei Maß. Dass uns vergeben worden ist, das ist nur recht und billig. Ja. Aber wir handeln unseren Schuldigern gegenüber gerade im Gegensatz. Wir packen sie mit unserer Bitterkeit am Kragen und halten sie fest. Wir machen das wie dieser Schalksknecht, der nicht bereit war, seinen Schuldner seine 10-Euro-Schuld zu erlassen, obwohl ihm zuvor gerade eben eine 1 Milliarden Euro Schuld erlassen worden ist. Wir kennen die Geschichte Matthäus 18. Fünfter Schritt, Prozesse der Nachreifung in Gang setzen. Unreife Bewältigungsstrategien sind bei einem Kind normal, bei einem Jugendlichen entschuldbar, bei einem Erwachsenen ein Problem. Und dieses Problem muss in der Seelsorge unbedingt angegangen werden. Bei Menschen, die eine Missbrauchserfahrung gemacht haben, die weitgehend wegdrücken, das heißt vermeiden, sich damit auseinanderzusetzen, aktiv auseinanderzusetzen, können sie an dieser Stelle auch nichts dazulernen. Nicht? Man reift nicht. Man reift in anderen Bereichen schon klar, aber in diesem Bereich geschieht keine Reifung, weil es einfach hier irgendwo abgesetzt ist irgendwo. Ne? Das ist einfach abgespalten irgendwo im Hinterkopf und man setzt sich nicht aktiv auseinander, also kann man hier nicht reifen. Und das ist ein Grundproblem. Da bleiben kindliche, unreife Bewältigungsstrategien erhalten und werden nicht durch reifere abgelöst. Das ist eines der Hauptprobleme der Betroffenen zum Zeitpunkt der Seelsorge. Indem sie sich jetzt der Vergangenheit stellen, haben sie jetzt auch die Möglichkeit, sich in reiferer Weise mit dieser Sache zu befassen und umzugehen. Hier liegt die eigentliche Chance für missbrauchte Menschen. Ich möchte, damit wir uns da konkreter was vorstellen können, auch einige Beispiele zeigen. Beispiele für kindliche Strategien zunächst einmal. Gerade bei Missbrauchssituationen ist typisch Heimlichkeit, nicht? Zudecken, schweigen. Das ist normal, ist verständlich, nicht? Es darf niemand erfahren, ja? Es ist etwas Schlimmes, nicht? Es wird als etwas Schlimmes erlebt und auch als etwas, was einfach nicht sein darf. Selbst von einem Kleinkind weiß das, das darf nicht sein. Und wird es verschweigen wollen. Und es in der Regel wird der Täter es auch massiv unter Druck setzen. Nicht, dass es ja eben das verschweigt. Ein zweites ist Hilflosigkeit. Man spricht auch von einem Todstellreflex, ne? So quasi. Weil so ein Kind völlig überfordert ist, nicht, dann. Das ist wie so ein Todstellreflex, dass es einfach nicht sich wehren kann. Es wehrt sich nicht. Ja? Und diese Tatsache, dass es sich nicht wehren kann, im Moment einfach unfähig ist, auch sich zu wehren, wird dann später auch Schuldgefühle erzeugen. Nicht? Dann kommt der Gedanke, ich bin ja selber schuld, warum habe ich mich nicht gewehrt, zum Beispiel. Unbegründete Schuldgefühle natürlich. Anpassung. Nicht selten ist es so, dass man sich selbst dann verantwortlich macht, dass man sich selbst zum Sündenbock macht und für die Verantwortung für das Geschehen selbst übernimmt. Ja. Die Betroffenen eben dann auch ja, sich selbst zum Täter machen quasi. Und das nächste ist dann Schuld, Hass, Wut, Trauer werden dann nicht bewältigt, sondern oft einfach nur aufgestaut. Und entladen sich dann nicht selten später in selbstschädigendem Verhalten. Wir kennen das oft bei missbrauchten Personen, dass sie dann irgendwelche sich Wunden beibringen, Schmerzen erfahren möchten, gewissermaßen. Ja, und ein weiteres Selbstmitleid, seelische Nabelschau, Egozentrik. Also man kreist dann um sich selber, man ist immer mit sich selbst befasst. Ja. Mit allen Konsequenzen, die natürlich dann auch im sozialen Bereich wirksam werden, dass man einfach nicht fähig ist, sich in den anderen einzufühlen, nicht fähig ist, sich dem anderen richtig zuzuwenden und so weiter. Beispiele für reife Strategien. Die sind gerade dem entgegengesetzt, nicht? Das erste wäre, sie setzt sich mit den Dingen auseinander, die da geschehen sind, und spricht darüber. Das ist schon ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Damit fängt überhaupt alles an. Das kann man auch nicht übergehen, auf gar keinen Fall. Das muss sein. Das nächste wäre, sie wendet sich der Problematik aktiv zu, bemüht sich auch um Hilfe. Nicht mehr Hilflosigkeit, nicht mehr einfach nur ja, alles geschehen lassen, sondern aktiv um Hilfe bemüht sein. Dann, sie ist bereit, falsches, lügenhaftes Denken über sich selbst, über den Täter, über mittelbar beteiligte Bezugspersonen, zum Beispiel die Mutter, nicht zuletzt auch über Gott abzulegen, durch richtige Sichtweisen zu ersetzen. Nicht das Selbstbild ist ja massiv geschädigt. Selbstwert ist ja oft, geradezu oft im Nullpunkt. Auch die Zukunft, die persönliche Zukunft wird sehr negativ gesehen. Und wie gesagt, die direkt, also mittelbar, sage ich, beteiligte Bezugspersonen, denn oft ist es so, dass das vielleicht über Jahre hinweg geschehen ist und von Seiten der Mutter keine Hilfe kam. Mütter, die reden sich dann oft ein, es ist schon nichts, es ist schon alles in Ordnung, obwohl sie schon sehr wohl eine Ahnung haben, dass etwas geschieht, aber weil sie das einfach auch nicht eingestehen wollen, weil es zu schlimm wäre, weil damit eben das schöne harmonische Familienleben zerbrechen würde, alles kaputt gehen würde, dann lieber machen sie sich selbst, lügen sie sich selbst irgendwie in die Tasche. Das ist sehr oft der Fall. Und machen sich vor, es ist schon irgendwie in Ordnung. Und damit aber geschieht von ihrer Seite her keine echte Hilfe. Das Kind erfährt das natürlich auch, als alleingelassen werden. Und das nächste wäre dann, sie ist bereit, um Jesu Willen zu vergeben, die Vergangenheit dahinten zu lassen, nicht sich der Gestaltung ihrer Zukunft zuzuwenden. Das ist natürlich dann ganz entscheidend. Und schließlich muss sie sich nicht selbst bemitleiden. Sie darf gewiss sein, dass Gott mit ihr Mitleid hat. Die Bibel zeigt das zum Beispiel in Richter 2, Vers 18b, das ist auf das Volk Israel bezogen, aber das kann man gleichermaßen auch auf Einzelmenschen, auf uns beziehen. Da heißt es, denn der Herr hatte Mitleid wegen ihres Ächzens über die, die sie quälten und sie bedrängten. Hatte Mitleid wegen ihres Ächzens über die, die sie bedrängten. Passt doch auch sehr gut auf diese Situation, nicht? Und da darf sie sich auch gewiss sein. Vergangenheit bewältigen bedeutet nicht zuletzt auch, die Verantwortung für das eigene Verhalten zu übernehmen, für die Reaktion heute. Sich gekränkt und schmollend zurückziehen, vor Zorn mit dem Fuß aufstampfen, trotzig davonlaufen und so weiter. So etwas gesteht man einem Kind zu, oder? Aber irgendwann einmal müssen wir kindliches Verhalten ablegen und erwachsen werden. Paulus spricht in 1. Korinther 13, 11, auch wenn es hier um eine andere Situation geht, davon, und das passt aber sehr gut, er sagt, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, das heißt ein Erwachsener wurde, da tat ich weg, was kindisch war. Genau darum geht es eben auch. Jetzt das wegzutun, was kindisch war. Kindische Verhaltensweisen, auch Bewältigungsstrategien aufzugeben und reifere in Anspruch zu nehmen. Und damit kommen wir zum sechsten Schritt, weitergehen lernen, wenn wir unserer Kindheit ja geradezu eine mystische Bedeutung beimessen, wie das teilweise geschieht auch, und unsere Aufmerksamkeit allein darauf richten, was unsere Umwelt an uns versäumt hat. Wenn wir für unser Scheitern jederzeit einen Schuldigen finden, dann werden wir immer nur von unserem Gestern beherrscht. Ich sage das ganz allgemein, weil das ja eine Problematik ist, die uns gleichermaßen betreffen kann, nicht in Bezug auf irgendwelche Dinge in unserem Leben, die uns nicht gefallen haben. Dann, wenn wir also uns immer noch immer mit der Vergangenheit befassen, dann haben wir keine Kraft für die Aufgaben, die die Zukunft von uns fordert. Wir alle müssen an den Punkt gelangen, wo wir unser Gestern verlassen, wo wir aufhören zu überlegen, wie es hätte sein können, wenn, oder was geworden wäre, wenn nicht. Das sind müßige Fragen. Die führen nicht weiter. Das Alte ist vergangen, muss auch in uns Vergangenheit werden. Ein wichtiges Wort dazu finden wir auch im Philipperbrief von Paulus. Er schreibt hier, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ich denke, Paulus hätte gute Gründe gehabt, sich mit sich selbst zu befassen und Probleme aufzuarbeiten. Was hat er nicht alles erlebt und erfahren? Nicht? Er, der sich hingegeben hat, um Menschen zu retten, er hat es ja sehr gut im 2. Korintherbrief auch beschrieben, nicht? Was er alles da in Kauf nehmen musste. Nicht? Er hat sich als Kehricht der Welt bezeichnet. So wird er angesehen, nicht? Obwohl er wirklich bereit war, die schlimmsten Dinge in Kauf zu nehmen. Steinigung, Schiffbruch und was weiß er. Ja, viele Dinge. Und daneben noch Seelsorge, die Last für alle Gemeinden tragen und dafür dann oft noch Ablehnung erfahren hat und seinen Unterhalt selbst verdienen musste. Ja, auch das kam noch dazu. Wisst ihr, da wäre so viel Grund gewesen, bitter zu werden und voller Groll zu sein und Selbstmitleid, oder? Er hätte sich mit sich selbst befassen können und versuchen können, das, was unsere Psychologen heute dauernd sagen, nicht, du musst das aufarbeiten. Du liebe Zeit. Wenn der das aufgearbeitet hätte, wenn er das versucht hätte, dann hätten wir wahrscheinlich heute, das wäre das Neue Testament, sehr dünn, oder? Und da wäre wahrscheinlich nicht viel passiert und Paulus wäre kein Werkzeug für Gott gewesen. Das muss man einfach ganz klar sehen. Das ist nicht der Weg. Und daraus lassen sich mindestens zwei Verhaltensregeln ableiten aus diesem Wort. Vergessen, was da hinten ist. Das Vergessen ist ja in der Regel sehr negativ gesehen. Ja gut, wenn man in ein gewisses Alter kommt, so wie ich, dann kommt das so häufiger vor und dann ärgert man sich schon und sagt, wo habe ich jetzt wieder die Brille hingelegt? Und dann sucht man alles ab und wundert sich irgendwann, wenn man sie findet, wie konnte ich nur die Brille dahin tun? Ne? Das sind aber Sachen, die, ja, damit können wir doch leben. Ne? Vergessen ist nicht nur negativ zu sehen. Ja? Es gibt auch ein gutes und ein gnädiges Vergessen. Wenn etwas, was uns einmal gepeinigt hat, vergessen worden ist, oder, dann wird das jetzt nie wieder Not bereiten. Das haben jetzt sogar schon die Psychologen herausgefunden. Stellen Sie sich mal vor. Die finden ja immer wieder doch mal ganz vernünftige Sachen heraus. Natürlich ein paar tausend Jahre im Verzug, weil das alles schon in der Bibel drin steht. Ja. Aber immerhin, solange Sie wissenschaftlich arbeiten, kommen Sie manchmal auch auf ganz gute Sachen. Also, Sie haben jetzt mittlerweile erkannt, dass Vergebung wichtig ist und Sie haben auch erkannt, dass es manchmal besser ist, Dinge zu vergessen, als ständig sich mit den Sachen zu befassen. Und das ist also schon gut und das sollten wir in der Seelsorge natürlich auch wissen. Also von daher sollten wir nicht einfach dafür sorgen, dass das Vergessen nicht unnötig behindert wird, ja, indem wir einfach schmerzliche Dinge immer wieder neu ins Bewusstsein bringen. Paulus bezeugt in Philipper 3, dass er sich nicht mit seiner Vergangenheit beschäftigt, obwohl er, wie ich schon sagte, genügend Grund dazu gehabt hätte, seine Verletzungen aufzuarbeiten. Er hat einen überaus fruchtbaren Dienst getan. Zielorientiert leben. Wir können der Ratswunderin versichern, dass Gott mit ihr einen Plan hat und dass dieser Plan genau auf sie zugeschnitten ist. Das Böse ist in der Welt, wir können es nicht wegschaffen, ja. Wir müssen damit leben, aber wir dürfen wissen, wie ich schon sagte, Satan ist der Kettenhund Gottes und Gott hält die Kette in der Hand. Gott gibt dem Satan Spielraum, so wie er ihm Spielraum gegeben hat bei Hiob. Ja, du darfst ihn antasten. Er durfte sogar weit gehen, auch dafür zu sorgen, dass Hiob krank wurde, von Scheitel bis zur Sohle, aber sein Leben taste nicht an. Da hat er ihm die Grenze gesetzt. Ja. Das dürfen wir auch wissen. Gott setzt die Grenze und er mutet uns nicht mehr zu, als wir in seiner Kraft tragen können. Und er kennt unsere Tragkraft genau. Zielorientiert leben. Es gibt eine gute Nachricht für solche, die aufgrund der Bosheit anderer Menschen in ihren menschlichen Möglichkeiten beeinträchtigt sind. Was immer die Beeinträchtigung sein mag, sie kann Gott nicht hindern, mit unserem Leben zu dem Ziel zu kommen, das er sich vorgenommen hat. Aus irdischer Perspektive mag es so sein, dass solche Menschen benachteiligt sind. Ja, sind sie auch. Aber aus himmlischer Perspektive wird ihnen eben nur das zum Nachteil, wo sie selbst Gott Grenzen setzen. Und das ist doch eine gute Nachricht. Selbst behinderte Menschen müssen deswegen, wenn es um den Lohn im Himmel geht, nicht benachteiligt sein. Obwohl sie hier in diesem Leben sehr eingeschränkt waren, aber Gott setzt das, was wir an Frucht haben, immer in Bezug zu dem, was uns gegeben war. Ja? Und wenn viel gegeben war, von dem wird viel gefordert. Und wenn wenig gegeben war, von dem wird wenig gefordert. Ja? Wenn jemand 5 Cent hat und die verdoppelt auf 10, dann hat er genauso viel bewirkt, wie wenn jemand 1.000 Euro hatte und die 1.000 Euro verdoppelt hat. Aus Gottes Sicht. Und das ist wichtig, dass wir das auch sehen und dann auch verstehen, auch der Person sagen können. Es ist kein Nachteil. Auf die Ewigkeit bezogen wirst du keinen Nachteil haben. Auch wenn du durch die bösen Taten, vielleicht auch von der Geburt her, wie auch immer, kann ja auch sein, angeborene Schwächen, oder auch durch die bösen Taten anderer Menschen, jetzt beschränkt bist in deinen Möglichkeiten. Die entscheidende Frage an Gott lautet also nicht, Gott, warum hast du das zugelassen, sondern, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Die Lebensorientierung bewegt sich also von der Vergangenheit weg auf die Zukunft hin, von sich selbst weg auf den Mitmenschen, vom Verlust weg auf das Ziel. Erwachsen und reifer werden bedeutet, wie schon gesagt, notwendige Lernprozesse nachholen. Aber auch nach diesem Prozess kann es sein, dass Erinnerungen an den Missbrauch, ähnlich wie beim Prozess der Trauer, immer noch Gefühle des Schmerzes hervorrufen. Ein Trauernder mag seine Trauer gut bewältigt haben und dennoch kann sein, dass er auch nach Jahren des Verlustes immer wieder in bestimmten Situationen, etwa Weihnachten oder Geburtstag des Partners, der verstorben ist oder so weiter, dann wieder Trauer empfindet. Schmerz. Seelischer Schmerz kann sein und darf sein. Wir haben keine Verheißung eines schmerzfreien Lebens, sei es körperlich oder sei es seelisch. Die haben wir nicht. Die haben wir nur für den Himmel. Da ja, da haben wir diese Verheißung. Aber wenn die Betroffene gelernt hat, ihr zukünftiges Leben aktiv zu gestalten, dann werden eben solche Erinnerungen mehr und mehr verblassen. Und noch wichtiger, sie werden eben nicht mehr zu einer Blockade in ihrer Beziehung zu Gott und zu ihren Mitmenschen. Die Betroffene kann im Vollsinn brauchbar werden für Gott und ein aus göttlicher Sicht auch erfolgreiches Leben haben. Und ich, wenn man das erlebt als Seelsorger, und ich habe es wirklich auch so konkret erlebt, ich denke an eine ganz bestimmte Schwester, wo ich wirklich das einfach eine große Freude habe, wenn ich daran denke, wie die Schwester heute, was sie für ein wunderbares Zeugnis hat und wie sie ihren Glauben lebt, ja. Und sie sagen, das ist möglich. Ja. Da kann man Hoffnung haben für jeden, egal wie schlimm die Erfahrung gewesen ist, die er gemacht hat. Diese Hoffnung kann man.